She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Sand aus den Ohren, Stöpsel rein, Spritz auf und Füße ins Wasser. Wenn ihr das alles auf einmal hinkriegt, dann habt ihr jetzt ideale Rahmenbedingungen schon mal geschaffen für unsere zweite Sommerfolge She Happens. Wenn das nicht alles auf einmal möglich ist, sondern nur in Teilen oder vielleicht auch gar nichts davon, kriegen wir das, glaube ich, auch trotzdem hin. Wir freuen uns sehr, euch, obwohl es so heiß ist, mit etwas Wintersport im Sommer auch begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Moritz Batscheider und mir zugeschaltet zum einen aus Oberstdorf, Vinzenz Geiger.
Servus zusammen.
Und ich glaube aus Garmisch, Corinne Horn.
Hi.
Und nachdem ja Sommer ist und uns quasi, ja, es ist ein bisschen mehr laissez-faire im Sommer, fangen wir heute einfach gleich mit Gast an. Also, Spoiler vorbei, wir haben einen Gast hier. Hallo, lieber Gast, wer bist du denn?
Ja, hallo in die Runde, ich freue mich, da zu sein. Ich bin Andi Sander, Abfahrer im Deutschen Skiverband. Und ja, ich hoffe, dass ich so, allein, dass ich da bin, ein bisschen Abkühlung in die Runde schaffen kann.
Denke ich doch sicher, also strahlst du sehr viel Coolness.
Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber...
Du bist, weil ich bei einem anlässlichen Ort dazu gesagt habe, du bist in Berchtesgaden gerade und du kennst dich da, glaube ich, auch relativ gut aus. Warum denn?
Ja, ich habe auch mal 2 Jahre gelebt, nicht direkt in Berchtesgaden, im Ort, aber das gehörte dazu, im Sportinternat, bei der Christophorus Schule im CJT, etwas weiter auf dem Berg oben. Da habe ich meine ersten 2 Jahre in Bayern verbracht, auf der Schule, Skigymnasium, und deswegen kenne ich mich immer noch hier aus und wir kommen ja auch des Öfteren hier zu irgendwelchen Lehrgängen und Trainingseinheiten. Deswegen, ja, doch, bin ich immer gerne hier, ja. Allerdings war mittlerweile schon lieber im Allgäu, muss ich sagen.
Aber kommen da manchmal noch ein paar Erinnerungen hoch an deine Zeit im Berchtesgaden?
Ja, tatsächlich. Interessant. Verändert sich natürlich auch einiges. Es gab aber Jahre, wo ich weniger da war. Jetzt die letzten 3 Jahre sind wir eigentlich jedes Jahr mindestens einmal hier zu einem Conti-Lehrgang. Und von dem her ist es, ja, kommen Erinnerungen hoch, wie es alles damals losging, mein kleine Reise sozusagen so ins Unvorhersehbare. Also ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Ja, und da habe ich auch Zeit gebraucht, aber im Nachhinein, ja, sind das sehr, sehr schöne Erinnerungen meistens.
Ich verstehe dich natürlich auch sehr gut, gerade jetzt an so einem Tag wie heute, da liegt man wahrscheinlich deutlich besser in Burgberg im Freibad, als in Berchtesgaden in der Kaserne zu sitzen. Aber was macht ihr dann denn jetzt genau gerade?
Ja, wir haben 4 Konditage mit dem Team. Wir bauen es immer auf, nicht ewige Tage, aber die sind auch eigentlich deutlich intensiver, wie man es kennt. Wir haben immer ein paar intensivere Wochen am Stück, bevor dann eine Regenerationswoche kommt. Und ja, wir trainieren momentan schon Schwerpunkt, auch Intervalle, Intervalltraining im Ausdauerbereich, Krafttraining im Kraftausdauerbereich, auf intervallmäßig wird das durchgeführt, auf bestimmten Maschinen, die wir hier nutzen können. Und ja, zwischendrin, heute Vormittag war es ein bisschen lockerer, viel Koordination auf Leitgewicht, ein bisschen Rumpftraining. Ist ja immer eine gute Mischung, die Skifahrer brauchen und auch zum Glück trainieren dürfen. Also von Ausdauer zu Schnelligkeit, Kraft, obenrum, Beine und ja, deswegen. Und das mit dem Team macht dann doch immer ein bisschen mehr Spaß.
Du hast vorhin schon gesagt, deine Reise ins Unbekannte, also da Berchtesgaden, deine erste Station in Bayern. Und das klingt ja direkt etwas drastisch, als wärst du irgendwie in eine andere Welt gegangen. Wie krass war es denn für dich? Also du kommst gebürtig aus Nordrhein-Westfalen, aus Ennepetal heißt es.
Genau, Ennepetal, ja.
Ennepetal, das ist ein bisschen Zungenbrecher. Aber wie groß war denn die Unbekannte und wie, also wenn es so drastisch klingt, war das so krass für dich? War Bayern so eine andere Welt?
Also vorgestellt habe ich es mir nicht. Es war dann, wenn ich jetzt so rückblickend sehe, ich glaube in dem Moment sieht man es dann auch nicht so drastisch, dramatisch. War auch nicht dramatisch, aber es war dann schon ein großer Wechsel. Weil ich halt als Einziger, ich wusste zwar, von vielen Skikollegen damals in meinem Alter, die sind auch mit aus dem Internat gegangen, aber die haben halt alle maximal 1,5 Stunden entfernt dann gewohnt, sind wir in Freitag nach Hause, wenn wir nicht Skifahren gegangen sind, so in Familien. Ich habe auch den einen oder anderen Kumpel natürlich gehabt, der mich mal mit heimgenommen hat, überhaupt kein Problem, war sehr, sehr cool, auch in der ersten Eingewöhnung. Ich habe natürlich nicht so oft heim können, bin dann manchmal mit dem Nachtzug heimgefahren, sogar auch manchmal von Salzburg geflogen. Ja, dann durfte ich manchmal ein langes Wochenende machen, einen Montag oder Freitag eben ein bisschen früher gehen. Ja, und deswegen war es einfach hauptsächlich auch von der Schule, muss ich sagen, große Umstellung. Also das bayerische Schulsystem für mich. Ja. Ich damals schon ein bisschen was verpasst. Und durch den Sport wurde es halt nicht weniger. Also man wurde gut auf mich geschaut, auch alle Sportler natürlich. Wir haben extra Nachhilfe bekommen, wenn wir mal Schultage verpasst haben. Aber im Nachhinein dann auf dem Berchtesgaden mit Internat oben auf dem Berg am Wochenende, die ein oder andere Wochenende waren schon andere Sportler da. Aber im Nachhinein war es dann schon eine große Umstellung, aber für die ich echt extrem dankbar bin mittlerweile, weil ich extrem viel gelernt habe, nochmal deutlich selbstständiger geworden bin, andere Reiten. Und ja, die Zeit hat sicher nicht geschadet.
Ich glaube, man hat es damals auch gar nicht so realisiert, was für ein Schritt das eigentlich ist. Also bei mir ist es ziemlich ähnlich. Ich komme eigentlich aus Mainz und bin damals auch mit 14 zu Hause ausgezogen. Ich habe Biathlon gemacht und bin damals eben nach Garmisch gegangen. Und mir fällt es nur immer wieder heute auf, was für ein krasser Step das eigentlich war. Und ich glaube, man ist heute auch viel, viel dankbarer für die Unterstützung, die man auch irgendwie damals von seinen Eltern bekommen hat. Weil ich glaube, dass man es eben mit 13, 14, 15 damals gar nicht so realisiert hat, wenn ich mal drüber nachdenke, wie viele Stunden meine Mama eigentlich neben ihrem Vollzeitjob noch für mich im Auto verbracht hat. Also ich glaube, da geht es dir wahrscheinlich auch irgendwie ziemlich ähnlich.
Ja, auf alle Fälle. Das ist so, ich war zwar klar öfters weg, ich musste ja alles von Nordrhein-Westfalen 600 Kilometer entfernt von Bergen machen. Mein Vater, aber wir hatten schon noch Skiclubs bzw. Verbände, die dann auch uns Trainer mitgeschickt haben, auf die Lehrgänge. War jetzt nicht nur ich alleine, der Wintersport betrieben hat, von da oben bis zum Alter von 15. Es waren immer Gruppen, die sich da gebildet haben. Und dann habe ich eben den nächsten Schritt gewagt und auch das Angebot bekommen. Und natürlich im Nachhinein, meine Eltern haben mir das auch nochmal erzählt, gerade meine Mutter, die hat dann in der Zeit auch ganz schön gelitten. Und das hat sich natürlich nicht anmerken lassen, aber auch für mich. Ich wollte es unbedingt und im Nachhinein wundere ich mich tatsächlich immer wieder, warum ich das unbedingt wollte, weil ich jetzt nicht so der Mensch bin, der über immer was Neues braucht. Zumindest in der Zeit, aber irgendwas hat mich innerlich angetrieben und hat gesagt, dass ich das unbedingt ausprobieren möchte.
War halt dann immer wahrscheinlich doch der Traum, den man hatte und den man verfolgen wollte.
Wahrscheinlich, ja. Also der war auf jeden Fall da, ja.
Du sagst, es hat dich auch selbstständiger gemacht, nochmal deutlich, und es, wie du anfangs schon gesagt hast, ein Sprung ins Unbekannte. Jetzt noch dazu, das liest man doch hier und da irgendwie, du hast hier und da mal anhören müssen, der Flachland, Tiroler etc. Ich will gar nicht so sehr in diese Kerbe schlagen, aber es interessiert mich dann doch, wenn man als so eine Form von Außenseite, in Anführungszeichen, so rein kulturell, dieser ganze Skizirkus ist jetzt von, wenn man das von außen betrachten kann, auch irgendwie eine Horde Menschen, die alle irgendwie Deutsch sprechen, über den ganzen Alpenraum verteilt und irgendwie schon auch so ein bisschen eine geschlossene Bubble und jetzt schon, würde ich mal sagen, die meisten mit nicht zu wenig Selbstvertrauen ausgestattet. Wie findet man da selber seinen Platz?
Ja, also das, klar, musste man sich auch den einen oder anderen Spruch anhören, aber das war eher im Schülerbereich, wenn ich halt auch teilweise noch nicht ganz vorne mitgefahren bin, in das Westfalen, so als Südschwede so ungefähr, hat ein Trainer mal ganz witzig gesagt, das war auch ganz nett. Ich war immer der Preußentiger, und so weiter, gab es ein paar Sachen, natürlich wurden immer gefallen, aber die Sprüche wurden weniger, als ich besser wurde. Das ist so, die Sprüche weniger, und nee, es waren dann auch, ich hatte tatsächlich relativ viel, schnell auch Freundschaften, und dann war das wirklich immer nur nett gemeint oder lustig, hat mir dann nicht so viel ausgemacht, dann der Sprung, wo ich dann schon im Alter von 15 der Basis Garden bin, da bin ich ja schon auf internationaler Ebene gefahren, in das Rennen. Und dann ist das Ganze im Team schon nicht mehr so wichtig gewesen. Wir waren alle auf dem Internat. Und dann gibt es internationale Wettkämpfe, wo auch, obwohl ich da herkomme, egal ist. Und deswegen, das war eigentlich immer so ein, wahrscheinlich so eine extra Motivation, die ich die ganze Zeit schon in mir habe, ist doch den Bayern sozusagen, weil so haben es mir meine Trainer ja damals immer eingeflößt. Ich habe das nie so tatsächlich gesehen, weil ich, wie gesagt, ziemlich schnell auch gute Freundschaften hatte. Aber man ist natürlich extra motiviert als einer, der nicht aus den Bergen kommt, irgendwie den anderen das zu zeigen, dass es auch geht, vielleicht sogar besser. Ich habe natürlich meine Zeit gebraucht, aber im Endeffekt war das sicher ein Bonus oder vielleicht auch sowas, was ich gebraucht habe, um diese extra Motivation zu bekommen oder mir immer wieder zu holen. Und die habe ich eigentlich bis jetzt nicht verloren.
Ja, eigentlich, wenn man überlegt, es gibt ja auch, Deutschland ist ja ein Riesenland, aber die meisten Skifahrer oder wie viele Möglichkeiten gibt es, professionelle Skifahrer zum sein oder an was für Orten. Da bleiben nicht mal mehr eine Handvoll Orte übrig, aber in Deutschland über 80 Millionen Einwohner hat, sind es vielleicht, ja, es gibt das Allgäu und dann noch in Oberbayern zwei, drei Orte, wo man professionell Skifahren kann. Und selbst da sind die Bedingungen ja selten für Heimtraining geeignet. Deswegen ist es ja schon auch krass, finde ich, dass man dann von da oben auch das irgendwie schafft, da rein zum Stoßen.
Aber Andi, warum bist du dann von Berchtesgaden recht schnell ins Allgäu gewechselt?
Das hat mein damaliger Trainer mir dort weggegeben oder den Ratschlag gegeben, ob das nicht was für mich ist. Damals war in Oberstdorf noch nicht so viel los im Mitternacht. Wir betreuen eigentlich auch, die war dann schon gut. War damals, man wollte in Berchtesgaden eigentlich was aufbauen. Das wäre der erste Schritt, warum ich nach Berchtesgaden gegangen bin. Es sind, glaube ich, 7 oder 9 Sportler in meinem Jahrgang gegangen. Jetzt wurde eine extra Sportlerklasse gegründet, wo ich dann drin war, weil in meinem Alter so viele waren auf dem Gymnasium. Und deswegen war es klar am Anfang, ich sollte am besten nach Berchtesgaden gehen. Ich hatte mir damals auf Garmisch schon mal angeschaut, wäre nur mit einer Gastfamilie gegangen oder mich zumindest umgehört. Oberstdorf war auch schon ein Thema von Anfang an. Ich habe mich dafür Berchtesgaden entschieden, weil der DSV das auch gerne so wollte, was auch sicherlich richtig war. Und dann 2 Jahre später hat mein damaliger österreichischer Trainer mir doch gesagt, ob ich nicht mir das vorstellen könnte, nach Oberstdorf zu gehen. Er hat das Gefühl, dass ich da dann mal individuelle Betreuung gerade im Dokumentationsbereich bekommen könnte und da noch 2 Schuljahre vor mir lagen. Hat er gesagt, das könnte mir nochmal einen richtigen Schritt geben, weil wir dort auch ja die eine oder andere Einheit vor der Schule noch machen können, weil die Wege kurz sind. Damals war das COD noch nicht so ausgebaut wie jetzt in Krafträumen oben. Und das war dann tatsächlich nochmal die größere Verwunderung von mir selber, warum ich diesen Schritt nochmal gewagt habe. Weil ja, die Schule in Oberstdorf tatsächlich nochmal ein bisschen ein anderer Schritt war. Staatliches Gymnasium. Ich bin nochmal älter geworden. Ich bin Europacup gefahren im Speed. Die Rennen waren immer unter der Woche. Und so war ich im Winter tatsächlich sehr, sehr wenig da. Hab dann leider für meinen Mathe-Leistungskurs entschieden. Damals gab es ja eine Leistungskurse. Und da war das für mich, Mathe ist mir leicht gefallen bis dahin, aber da ich dann nicht mehr dort war und nicht mehr richtig mitbekommen bin, war das eine reine Quälerei. Und da wurde die Schule tatsächlich zur Quälerei. Und es war dann nicht mehr so leicht, trotz Nachhilfe, die Klausuren und so nachzuschreiben. Aber es war einfach ein sportlicher Schritt, den mein Trainer mir damals mit auf den Weg gegeben hat oder empfohlen hat, zu dem ich mich entschieden habe. Im Nachhinein habe ich mich echt gewundert, wieso ich das jetzt mache. Nochmal den nächsten Schritt. Und das war wahrscheinlich wieder eine Herausforderung, die ich nicht gesucht habe. Die habe ich dann angenommen natürlich. Bin aber im Nachhinein extrem dankbar, dass ich diesen Schritt gegangen bin und jetzt ja wohnhaft im Allgäu bin.
Wenn man sich ja deinen sportlichen Weg anschaut, dann sieht man, dass du im Jugendbereich eigentlich in allen 4 Disziplinen sehr gut warst. Du bist ja auch 2006 vierfacher deutscher Jugendmeister in der Abfahrt im Super-G, als auch im Slalom und im Riesenslalom geworden, habe ich gesehen. Dann kam natürlich 2008 dein großer Erfolg mit dem Junioren-Weltmeistertitel im Super-G. Dann auch dein erster Weltcup-Einsatz. Und ich habe vorhin schon noch mal ein bisschen in den Tiefen der FIS-App gegraben, weil mich das schon sehr interessiert hat und gesehen, dass du eigentlich bis zur Saison 2010, 2011 schon auch noch FIS-Rennen oder auch Rennen im Zuge des Nordamerika-Cups im Slalom und im Riesenslalom gefahren bist. Wann hat sich bei dir irgendwie herauskristallisiert oder wie kam die Entscheidung, dass du dich letztendlich, sagen wir mal, nur noch ganz bewusst auf die höheren Geschwindigkeiten einlässt?
Das war, glaube ich, relativ schnell klar. Man hat mir aber auch immer mit auf den Weg gegeben, dass die technische Voraussetzung einfach sehr, sehr wichtig ist. Das Riesenslalom-Training, das A und O ist immer noch, zum Glück. Und Slalom ist ganz normal, dass man das bis im Alter von 18 immer mitfährt, mit dazu fährt. Aber es war schon schnell zu sehen, dass ich ein Gefühl habe für die etwas länger gezogenen Kurven. Und Slalom war damals tatsächlich noch fast eine andere Disziplin, kann man sagen. Also es war schon etwas weitergesetzt. Mittlerweile sind die Leute extrem eng, würden mir halt auch, wenn ich es weiterfahren wäre, nicht mehr entgegenkommen. Da hätte ich, glaube ich, einfach keine Chance mehr. Und ja, mein Körperbau ist auch schon immer, bin ich immer etwas kräftiger. Von dem her war das klar, wenn ich das so täglich hinbekomme, dass ich eher ein Speedfahrer werde. Und von dem her war es nur eine Frage der Zeit, bis ich dann gar kein Slalom mehr fahre oder Riesenslalom rennen. Aber ich habe es natürlich so lange wie möglich probiert. Es hat auch in allem ganz gut geklappt, aber dann hat sich auch irgendwie die Kurssetzung so geändert, dass ich da sicher keinen Auftrag mehr gehabt hätte, wenn ich es weitergefahren wäre.
Weil wir da immer wieder von sprechen, gerade bei den Alpinen, und du hast selber schon angesprochen, also bis 18 ist eh normal, dass man auch Slalom weiterhin fährt. Dir wurde immer schon vermittelt, das Riesenslalom-Training ist eine wichtige Basis bis heute auch. Was sagst du, ab was für einem Punkt macht es denn Sinn, sich zu spezialisieren? Weil da wird viel darüber diskutiert, es gibt ganz unterschiedliche Ansätze, ganz viele schreien in den letzten 1-2 Jahren aus unterschiedlichen Ecken, hey, wir müssen das alle so machen, wie die Norweger das machen zum Beispiel, also alle möglichst lang, so viele Sportarten wie möglich und dann irgendwann, wenn es passt, spezialisieren wir die? Hier gibt es traditionell eher einen Weg, die Leute früh zu spezialisieren. Hast du da irgendeine Antwort drauf, was da ein guter Weg ist?
Schwierig, einen Weg für alle zu finden, das bin ich mir sicher. Man muss natürlich jemanden in der Linie finden. Man braucht, glaube ich, gute Leute, die Auge und Gefühl dafür haben, was für den das Richtige ist. Ich glaube, das kann man dann schon irgendwann im Verband auch entscheiden, könnte man. Weil ich bin einer, wo eigentlich technischen Schritt gemacht habe. So 2010, muss ich sagen, habe ich schon nochmal einen deutlichen technischen Schritt, wo ich mit dem Ringslalom extrem verbessert habe. Das habe ich zum Glück beibehalten. Bin im Ringslalom im Training auch ganz okay dabei, aber jetzt, wenn es richtig schwierig bin, also jeder sagt auch nochmal mehr Ringslalom und so weiter, aber ja, Rennen macht überhaupt keinen Sinn. Ich bin auch noch auf bestimmten Verhältnissen eigentlich richtig gut. Und deswegen habe ich da nochmal einen richtigen Schritt gemacht und den hat man vorher nicht gesehen. Manche können einfach technisch extrem gut Ringslalom fahren und sind aber nicht extrem schnell. Die sollen es trotzdem beibehalten, aber vielleicht haben sie dann trotzdem mehr Talente im Speed. Manche fahren einfach schnell Ringslalom, die können immer noch irgendwann auch Speed wechseln, wenn sie dann möchten. Das sieht man eben bei den Norwegern, die das teilweise ins Winter, gerade Jansrud habe ich da eher fast begleitet, wo meine Anfänge im Speed Weltcup waren, ist eher so langsam auf Speed gegangen, vom Ringslalom rüber und hat sie auch extrem schwer getan, aber das ist, kann man so nicht sagen. Ich würde immer sagen, so lange wie möglich weiterfahren, Riesam Slalom, und das muss eben gar nicht unbedingt im Rennen sein. Aber der Wettkampf ist natürlich nicht schlecht. Aber bei mir war es relativ schnell klar, dass ich im Rennen nicht hinkomme. Mich wieder mittlerweile tatsächlich in den letzten 10 Jahren deutlich verbessert habe im Riesenslalom zu meinen Anfängen im Jugendbereich, wo ich eigentlich schon mehr Riesenslalom gefahren bin. Und deswegen gibt es da keine direkte Regel. Es schadet nicht jeden Riesenslalom. Ich nehme am liebsten jeden Riesenslalom Tag mit, jeden Schwung Riesenslalom beim Einfahren und Übungen Riesenslalom. Also für mich gibt es nie zu viel Riesenslalom-Training. Und das, glaube ich, ist eine wichtige Message, die man mitnehmen muss oder sollte, wenn man das spürt, dass einem das gut tut. Und das bei mir ist das auf jeden Fall so. Das muss nicht immer im Lauf sein, das ist auch bei Beifahren so. Und deswegen, ich sehe ja das A und O.
Man kann ja wahrscheinlich auch gar nicht so viel Speed trainieren, oder, im Winter. Man hat ja auch gar nicht die Voraussetzungen dafür, so eine Abfahrt zum Trainieren. Das geht ja außerhalb von den Rennen wahrscheinlich fast gar nicht, oder?
Eben, das ist es eben. Und weil, wenn man Abfahrt trainieren kann, auch wie im Sommer, dann hat das immer relativ wenig mit einer Weltcup-Abfahrt zu tun, weil die Kurven im Weltcup dann in bestimmten Strecken einfach viel mehr zumachen, man viel länger bei einer Kante ist, viel technischer sind, viel steiler, viel unruhiger, viel eisiger. Und da einfach, ja, verliert man, glaube ich, einfach auch so technische Fähigkeiten, wenn man jetzt New Speed im Sommer fahren würde, weil man einfach mit weniger Technik tatsächlich auch schnell fahren kann. Und man meint dann, man ist sehr, sehr schnell unterwegs und dann kriegt man die Quittung im Winter. Das ist eben ja das Problem. Ich glaube, das weiß ich aber mittlerweile und deswegen kann man im Riesenslalom einfach schon schwierigere Strecken fahren, da technische Fähigkeiten sich anlernen und die dann tatsächlich auch gut übernehmen in Speed, in Super-Cheer-Abfahrt.
Wie viele Saisons hast du gebraucht, bis es kein Problem mehr war, in eine Rennsituation zu kommen, die du den Großteil vom Jahr nicht trainieren kannst? Weil ich glaube, das ist am Anfang mit Sicherheit erstmal eine Hürde, oder?
Das ist eine Hürde, das ist immer wieder noch eine, die wir zum Glück immer kleiner, wie du gesagt hast, ist immer wieder interessant. Normalerweise ist ja Lake Lewis für uns der Abfahrtauftakt, dieses Jahr nicht, wird sicher nicht, weil Lake Lewis schon leider abgesagt ist, aber das ist immer wieder interessant. Man wird auch abwarten, wie ich so gesagt habe, entweder in Chile im August, im November auch in Copper Mountain in den USA in der Vorbereitung und denkt sich, boah, das ist schon schnell und ja auch mal unruhig. Und dann kommt man ins erste Training, wo man dann erstmal so 1,45, 1,50 unterwegs ist am Stück und dann denkt man, was haben wir da eigentlich gerade Vorbereitung gemacht? Also natürlich sonst das, was man machen kann, wir haben alles Mögliche gemacht, aber es hat halt dann leider doch nur sehr, sehr wenig mit dem zu tun, was man dann im ersten offiziellen Weltcup-Training führt und dann denkt man sich, okay, das ist eine ganz andere Liga und das ist jedes Mal wieder dieselbe Überraschung. Die Belastung auch, aber weniger eher so das Speedgefühl, weil die Piste deutlich unruhiger sind, wenn einfach Top 60 Männer hintereinander über dieselbe Linie fahren. Sie ist von vornherein schon einiger präpariert, anspruchsvoller. Und genau, deswegen ist es für mich immer eine neue Herausforderung. Ich versuche mich mental und alles natürlich gut darauf einzustellen, aber es ist eigentlich gar nicht so möglich. Man muss da einfach schauen, dass man wirklich schnell reinkommt. Und dann ist tatsächlich der Speed-Auftakt für mich oft eine größere Herausforderung, wie tatsächlich dann Kitzbühel. Also zumindest darum, zum Reinzukommen.
Aber kannst du das runterbrechen? Wie viel, sagen wir mal, Abfahrtstage ihr in so einer Vorbereitung tatsächlich habt?
Sollte ich. Aber es ist natürlich alles, und aufgeschrieben und wir haben es alles in unsere Daten gespeichert, gerade Trainer und das alles nachzuschauen. Das wissen wir, aber prozentual könnte ich so sagen, ich glaube schon, dass ich fast 40% Riesensalopage und Technik-Tage dabei habe und dann noch 30, vielleicht etwas mehr Super-G wie Abfahrt. In dem ungefähr dem Maß, aber ich glaube, die meisten Tage, wie gesagt, bin ich tatsächlich auf Riesensalom-Ski und technischen unterwegs. Wie viele Tage an sich?
Aber das ist ja auch immer ein Thema, was doch öfter aufkommt. Und wenn wir richtig informiert sind, müsst ihr auch diesen Sommer nochmal, wo ihr wolltet eigentlich in der Schweiz trainieren, müsst aber den Schweizern weichen. Wie viel macht das dann im Endeffekt aus? Also Nationen mit Standortvorteil, Stichwort Schweiz, Stichwort Norwegen, die vielleicht einfach für sich da mehr Zeit rausschinden können, in Anführungszeichen.
Ja, ist natürlich so. Schweizer haben natürlich einen Gletscher, einen Zermatt, aber es ist so, ihren Heimvorteil muss man natürlich auch nutzen, gerade jetzt, wo wir dann auch ein Rennen dort haben. Das finde ich gar nicht so schlimm. Wir haben trotzdem Möglichkeiten, wenn alles normal läuft, gut zu trainieren, gut über den Sommer zu kommen. Die Gletscher, Chefs und wie das sind auch so fair, dass jeder eigentlich seine Möglichkeiten bekommt, auf den Gletschern zu trainieren, dass dieser Vorteil nicht so groß ist und dass man dann Heimnationen die Gletscher nicht so abschotten, dass keiner mehr trainieren kann. Das ist überhaupt nicht so. Aber sie sind natürlich sehr frei in der Trainingstagwahl und wenn halt gutes Wetter ist, kommen sie zum Trainieren. Wir müssen dann viel planen und ja, wenn du Pech hast, hast genau die 3 Wochen im Sommer auf den Gletschern geplant, wo 3 Wochen schlecht ist und dann geht von 7 Tagen manchmal nur 3 Skitage und die sind vielleicht nicht gut. Dann sieht es natürlich schlecht aus nach dem Sommer. Dann bist du nicht wirklich auf gute Skitage gekommen. Aber das gehört dazu. Den Vorteil soll auch jeder nutzen, wenn er hat. Von mir aus ist es trotzdem möglich. Schlechte Tage sind auch nicht immer schlecht vom Output. Von dem her bleibe ich da ruhig. Aber wir haben in Chile sicher gute Verhältnisse, können da was machen. Und von dem her freue ich mich schon auf dieses Camp.
Wie lange seid ihr in Chile?
3,5 Wochen. Beim ersten Mal, die Wetterlage ist dieses Jahr sogar 2-mal. Aufgrund der Situation, die jetzt nicht so super ist hier auf den Gletschern. Wir wollen dem Ganzen auch ein bisschen aus dem Weg gehen, dass da eben so viel los ist. Eher stressiges Training, ein bisschen fokussiertere Training, glaube ich, können wir da drüben durchspielen in Chile. Mal jetzt einfach ja etwas ruhiger abläuft, nicht so viele Leute da auf eine Strecke müssen und man ein bisschen mehr Platz hat im Training und wir dort eben auch mittlerweile auch ein bisschen Vorteile haben zu anderen Nationen, weil wir schon sehr, sehr lange in diese Orte kommen und dort auch so mehr oder weniger Verträge haben, weil wir immer denen zusichern, dass wir kommen. Ja, haben wir ein bisschen Bonus, den wir jetzt hier eben nicht haben auf den Gletschern und deswegen nutzen wir den.
Ihr habt quasi das deutsche Touristenhandtuch den ganzen Sommer über ausgeworfen über diesen Ort. Aber
sozusagen, genau.
Das heißt aber, ihr seid 3,5 Wochen in Chile und dann seid ihr wie lang hier und fliegt dann nochmal?
3 Wochen wieder hier und dann nochmal 2,5 wahrscheinlich. So wäre der Plan momentan. Ob das stattfindet, dann hängt von der Schneelage drüben ab. Aber ich gehe mal davon aus, jetzt sind wir insgesamt dieses Jahr fast 6 Wochen in Chile.
Krass, aber also warum dann 2-mal? Warum dann nicht gleich? Anderen, also bist du wahrscheinlich der, von der du planst die Reisen ja auch nicht.
Ich plane die Reisen nicht. Ist natürlich, ja, heutzutage schwer, das Leuten zu erklären. Wir gehen auch nur unser Beruf bei, versuchen nur nötige Reisen zu tätigen. Natürlich ist immer schwierig zu sagen. Wir versuchen es wirklich. Aber ein bisschen was muss man natürlich machen. Es geht auch einfach um Training und so einen Job, um die Sicherheit. Wir müssen uns bestmöglich vorbereiten und wir sehen eben das nur wie Chance so momentan mit der Schneelage auf den Gletschern. Und deswegen, es ist ein Trainingslager auf 3000 Meter, wo wir auf 3000 Meter wohnen. Also 3,5 Wochen ist schon relativ lang. Wir können auch nicht jeden Tag fahren. Wir brauchen alle 4, 5 Tage mal einen Pausetag, je nachdem, wie der Körper mitspielt, auch mehr. Und nach 3,5 Wochen maximal, wenn man einmal geht, kann man auch 4 Wochen durchhalten. Man merkt aber danach, braucht der Körper sicher 2 Wochen Ruhe. Bestimmtes Training, jeder Körper reagiert anders, aber damit einfach Verletzungsrisiko minimiert ist, damit der Beste aus dem Lehrgang rausgeholt werden kann, braucht man dann einfach wieder diese Pause von den 3 Wochen und dann fliegen wir halt nochmal rüber. Wir lassen da unser ganzes Gepäck drüben, versuchen wir logistisch das so gut wie möglich und so einfach wie möglich, kostenmäßig, aber auch natürlich von transportmäßig zu machen. Und ja, momentan steht diese Lösung. Mal schauen.
Ist es dann schon eine spezielle Vorbereitung auf das neue Rennen in der Schweiz oder? In Zermatt?
Nee, also wir gehen dann auch nochmal, wenn wir zurückkommen, einmal nach Zermatt zu trainieren. Wir haben also einen Teilabschnitt, aber das ist eigentlich nur, dass man nochmal wieder auf dem Gletscher war, oben ein bisschen den Schnee kennt, der natürlich, wenn etwas anders ist, Zermatt kennt man natürlich, letztes Jahr hat man schon die Chance, Aber wir bereiten uns überhaupt nicht speziell auf dieses Rennen vor. Machen wir eigentlich bei keinem Rennen. Es sei denn, du darfst wirklich mal ein, zwei Wochen auf eine Weltcup-Abfahrt davor bei uns in Garmisch, wenn das möglich wäre. Sonst gibt es das bei uns eigentlich gar nicht, dass man direkt sich auf irgendeine Form, kenne ich zumindest nicht, irgendeine Form versucht anzutrainieren für ein großes Event. Das ist einfach ganz normale Vorbereitung für die ganze Saison. Hat tatsächlich jetzt mit dem relativ frühen Auftakt in Zermatt nichts zu tun.
Das wird die Frage, die kommt bei mir auch mal. Ja, kann man sich dann nicht auf die Schanze speziell vorbereiten? Ja, ich kann zwar auf der Schanze springen, aber im Winter muss die Form dann passen und dann springt man auf jeder Schanze gut. Und wenn es nicht passt, dann springt man auf jeder Schanze schlecht. Also das ist gar nicht so einfach.
Wichtiger ist, dass die Form da ist, glaube ich, beim Ausdauersportler. Natürlich, du hast beide Komponenten, aber wenn man nur rein Ausdauersportler habe ich es zumindest öfter so, dann ist es leicht etwas leichter, wenn man dann mal schon eine gute Form hat. Bei uns einfach, da kann ich noch, wenn ich gerade einfach irgendeinen Fehler drin habe, bringt es nichts, auf der schwerste Strecke zu trainieren, auch wenn ich die 2-3 Wochen in meinem Großevent fahren muss. Dann gehe ich einfach wieder zurück, 2 Schritte, probiere es wieder und dann habe ich vielleicht wieder mehr Selbstbewusstsein und dann klappt es meistens besser, als wenn ich mich wirklich auf diese Pisten vorbereite. So und so. Also wenn ich irgendwas machen möchte und irgendwas im Kopf habe und so, dann möchte ich eigentlich, dass es möglichst schnell anfängt und dass ich möglichst schnell hinkomme. Aber wenn es jetzt um irgendwelche Sachen sind, die man nicht verändern kann, kann ich jetzt gar nicht sagen, kann ich keine direkten Themen auswählen. Ich glaube, ich kann beides sein, gut, in guten und schlechten Zeiten, aber man lernt natürlich immer wieder ruhiger zu werden, gerade wir Abfahrer müssen das, glaube ich, sein. Wir müssen immer damit rechnen, dass irgendwas verschoben wird, irgendwas abgesagt ist, Lehrgänge entschieden wird. Und da braucht man natürlich ein bisschen Gelassenheit in Form von Geduld am Ende, auch in Alltagssituationen. Aber immer sehr geduldig bin ich dann doch nicht.
Aber ich muss sagen, ich finde das schon auch einen spannenden Punkt, weil du ja schon auch deine Zeit gebraucht hast, hast du ja auch selber gesagt, dich irgendwie im Weltcup zu etablieren, festzusetzen. Ich bin bei der Vorbereitung auf heute auch auf einen, sagen wir mal, auf einen ganz spannenden Punkt gestoßen, weil du damals deine ersten Jahre im Weltcup schon auch irgendwie in der Zeit gewesen bist, in der das deutsche Abfahrtsteam, wenn man überhaupt davon sprechen kann, vor dem Ausstand. Ich meine, wenn man da heute mal zurückblickt, war das auch eine Zeit, das kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen, dass 2014 bei den Olympischen Spielen in Sotschi kein einziger deutscher Speedfahrer am Start war. Und als Christian Schweiger, Matthias Berthold auch damals übernommen haben sie ja schon auch irgendwie Potenzial in euch gesehen und wollten ja schon noch mal was ganz Neues auch mit aufbauen. Wie hast du damals diesen, ja, ich würde fast sagen, Neuanfang miterlebt?
Ja, das wäre mal eigentlich nochmal eine gute Frage zurück an Matthias Berthold und Christian Schweiger, ob sie wirklich so viel Potenzial in uns gesehen haben. Oder einfach wissen, dass sie aus allem irgendwas rausholen. Das ist jetzt, weil sie das tatsächlich immer wieder geschafft haben. Aber nee, sie haben tatsächlich schon irgendwas in uns gesehen, was wir tatsächlich so noch nicht gesehen haben. Es war immer früher ein mega Highlight, irgendwie die Chance, mal in Top 30 zu starten. Das war immer der große Cup, dass man in den Top 30 ist, dann in das Losverfahren kommt, wo man entweder ganz vorne, wenn man es mit der alten Auslosung startet, im Auslosung, gehen wir ganz vorne beim Rennen startet oder halt am Ende der ersten 30. Das hatte ich damals dann irgendwann auch mal geschafft, schon bevor Matthias Berthold und Christian Schweiger kamen. Das war aber immer so dieser Cut, dass, wenn man das mal schafft, dann hat man mehr oder weniger geschafft. Das war schon die erste mentale Hürde oder das Problem eigentlich, was wir auch hatten. Viel zu kleine Ziele, aber ich finde, man braucht auch immer kleine Ziele, Fernziele natürlich, aber kleine Ziele, die man erreichen muss. Und wir hatten halt so waren immer die Ziele, oder was will man erreichen und so weiter. Aber wir haben dann einfach gelernt, wir brauchen ganz andere Ziele, wir brauchen eine Konstanz im Conditraining. Wir haben schon gut und fleißig trainiert, auch viel. Wir haben dann danach nicht viel härter trainiert, aber viel fokussierter, mit viel mehr Hintergrund, warum, weshalb, in Richtung rausgenommen, in der Intensität, in den anderen. Wir haben damals auch in der Höhe, glaube meiner Meinung nach, viel zu viel trainiert, gerade beim Skifahren. Man war natürlich auch noch nicht in diesem Alter, dass man das selber gespürt hätte. Man hat sich gut gefühlt und ja, die Packung kam einfach, dass man dann einfach nichts mehr zurück zur Form kommen kann. Wir sind sicher im Sommer sehr, sehr gut Ski gefahren und haben dann übersehen, wenn wir müde geworden sind und haben das manchmal, glaube ich, in Mitte der Saison fast genommen. Also an viele Themen, aber sie haben uns auf jeden Fall wachgerüttelt und ich sage das immer wieder gerne, also ich persönlich, aber ich glaube, das spreche ich mit meinen Teamkollegen, die jetzt auch immer noch da sind. Wir sind Matthias Berthold und Christian Schweiger extrem dankbar, dass sie damals gekommen sind und uns, wie gesagt, wachgerüttelt haben, ein neues Konzept und Fernsehen mit Olympia damals bei der Olympia, bei der nächsten Olympiade, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann es dann war, Südkorea war es wahrscheinlich, dass wir dort im erweiterten Medaillenkreis sind. Und so war es ja tatsächlich aus. Das waren natürlich eine Überraschung gewesen. Ich glaube, Tom Dresen ist damals schon im Peppy Ferstl, waren dann schon noch Podest bis dahin. Und ja, das haben sie geschafft. Eine interessante Reise auf jeden Fall, wenn man da darauf zurückblickt.
Also hat sich schon auch für dich als jemand, der es quasi am eigenen Leib erfahren musste, schon auch wie so ein Neuanfang, wie es ja dann auch nach ausverkauft wurde, angefühlt?
Ja, auf alle Fälle. Ich hatte damals echt keine leichte Phase. Mein Kreuzbandriss 2013 war es, glaube ich, mein erster Kreuzbandriss. Und bin dann zurückgekommen in der Saison drauf. Und davor hatte ich, glaube ich, echt schon einen ganz guten Ansatz, weil ich schon den einen oder anderen Weltcup-Punkt, Top 16, Top 15 Ergebnisse hatte. Wie gesagt, das eine Mal dann sogar in die Top 30 in den Starterfeld gefallen bin, auch aufgrund vieler Verletzte am Saisonende, aber das hat bis dahin noch nicht so viel Erfahrung gehabt in 5 Jahren davor. Und deswegen hatte ich schon immer schon das Gefühl, dass ich da mal hinschnuppern kann. Und dann bin ich nach dem Kreuzbandriss überhaupt nicht mehr ins Paar gekommen. Ich wusste nicht mehr, was los ist. Mir hat auch tatsächlich damals ein bisschen dann Zuspruch von Trainern gefehlt. Und ich war dann, ohne das jetzt irgendwie, das sagt man natürlich im Nachhinein, ich kriege jetzt schon noch gerade Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Ich war schon kurz vorm Hinschmeißen. Dann war ich tatsächlich. Also ich hatte echt keinen Bock mehr. Da tust du selber alles, auch wenn man das nicht mehr mitbekommt, das nach außen zu zeigen. Aber ich habe schon gelitten und wusste nicht, warum. Warum komme ich jetzt nicht weiter? Und dann fehlt ja auch noch irgendwie die Rückendeckung deiner Coaches. Schwierige Phase gewesen in meinem Leben. Im Nachhinein hat man da wieder viel daraus gelernt. Aber ich glaube, da wäre es zu Ende dann gewesen, kurz drauf, wenn jetzt nicht Matthias Bertel und Christian Schweigel gekommen wären. Ich hätte es noch ein bisschen durchgezogen, aber der Erfolg wäre sicher nicht gekommen, glaube ich. Und von dem her war das eine richtige Wende, eben nicht nur bei uns im Skiverband, sondern ganz, ganz speziell auch für mich persönlich. Und es war nochmal richtig, ja, ein richtiger Motivationsboost.
Ich meine, das ist jetzt bald 10 Jahre her. Du bist immer noch dabei und du wurdest auch immer erfolgreicher, kommen wir auch noch drauf. Aber, also sprich, es scheint funktioniert zu haben, dass du dann doch irgendwie weitermachst und nochmal Motivation findest. Aber gab es da irgendwie mit diesem Neuanfang ein erstes Erfolgserlebnis für dich oder so, an dem du dich dann irgendwie weitergezogen hast? Oder gab es irgendetwas, was einen Turning Point ausgelöst hat, weg von, okay, ich glaube, ich schmeiße hier alles hin zu, okay, ich investiere nochmal alles, weil das hat es ja dann wohl gebraucht.
Es waren die alles in Angstfahren, die ersten Team-Events oder Lehrgänge auf Skifahren. Ich habe gemerkt, gut, das ist einfach genau das, was ich jetzt brauche. Wieder mehr den technischen Fokus, genau wissen, wann ich wo, warum trainiere, mit welchem Hintergrund, welches Ziel ich von welchem Lehrgang habe. So kleine Steps mit dem Fernsehen eben irgendwann irgendwie Podestplätze mitzufahren. Aber es waren da wirklich kleine Steps und ist natürlich am Anfang dann auch leicht, auch schnelle Erfolgserlebnisse auch im Training sehen. Wir werden besser, wir werden gerade im Super-G, wir waren früher immer deutlich in Abfahrt besser. Ich glaube, in der ersten Saison waren wir beim Christian Schweiger deutlich im Super-G verbessert. Ich persönlich war ja damals eben Juniorenweltmeister im Super-G, mir schon besser immer gelegen, aber im Weltcup habe ich es nicht hinbekommen. Das waren jetzt gar nicht so Ergebnisse von der Platzierung, glaube ich, die so extrem gut waren, direkt zumindest. Von dem her, da hatte ich aber direkt immer ein gutes Gefühl, dass das der richtige Weg ist. Und den sind sie durchgegangen und das wusste man. Man hat einfach das gespürt, dass die Trainer das auch jetzt über mehrere Jahre durchziehen wollen, sich auch einfach hinter uns klemmen, auch wenn die Ergebnisse nicht kommen, weil sie sich auch sicher sind, das ist der richtige Weg. Zumindest, wenn, dann geht's nur mit diesem Weg. Und diese Rückendeckung hat man, glaube ich, gespürt. Die hat nochmal einen extra Boost gegeben, nochmal ein richtiges Selbstvertrauen. Und dann kam auch, glaube ich, erst dann ab der zweiten, dritten Saison deutlich bessere Ergebnisse.
Ich habe auch gelesen, Matthias Berthold hat mal erzählt, dass 2014, als er kam, Wolfgang Mayer zu ihm gesagt hat, ein Kitzbühel-Sieger oder ein Olympiasieger in der Abfahrt werde es mit Deutschland nicht geben. Und dass es damals ja auch diese Grundsatzdiskussion gab, ob man überhaupt noch ein Abfahrtsteam möchte. Und wie gesagt, deswegen finde ich das eigentlich super spannend, was für ein Weg ihr eigentlich seitdem gegangen seid. Du hast das ja alles miterlebt. Blickst du da manchmal noch irgendwie ein bisschen darauf zurück, auf diese Zeit?
Ja, immer schon wieder, aber tatsächlich meistens dann in Interviews oder so Gesprächen wie jetzt heute, aber immer sehr, sehr gerne. Ich glaube, da werde ich dann erst wieder so richtig privat zurückdenken, wenn ich dann nach der Lehre bin, aber es gibt auch jetzt schon wieder, sind so Motivationssachen, die man sich immer gerne wieder zurück in den Kopf holt, damit man immer weiß, wo man herkommt. Da kann man auch einfach schlechtere Tage wieder viel besser einordnen und daraus Motivation ziehen. Das war tatsächlich damals so. Ich glaube, das wusste keiner, dass es dann doch so schnell geht und dass der Thomas dann Kitzbühel gewinnt. wo natürlich viel zusammenkam, aber jetzt hat er mittlerweile doch einige Weltcups gewonnen. Und man hat dann gesehen, dass es jetzt nicht nur dieses eine Rennen war. Von dem her liegt man gerne zurück. Mit Matthias haben wir letztes Jahr nochmal gesprochen. Sprechen wir gerne, tatsächlich leider viel zu selten. Auch über sowas natürlich mit Christian Schweiger, der ist immer noch bei uns im Team, jetzt als Cheftrainer. Und ja, ich glaube, spätestens nach der Karriere wird es nochmal dem einen oder anderen Gespräch unter uns. Werden wir das aufnehmen lassen.
Du hast es gerade selber schon angesprochen. Und ich würde auch sagen, also hin von irgendwie der Deutsche Skiverband hat überlegt, leistet man sich überhaupt noch Abfahrer? Hinzu, diese Speed-Mannschaft war so irgendwie dann in der Wahrnehmung, gerade dann als Felix Neureuther seine Karriere beendet hatte und die beiden Kitzbühel-Erfolge Dresden-Ferstl da waren, irgendwie so eigentlich das Herzstück des deutschen Skisports, zumindest in der medialen Wahrnehmung auch. Es gab dann auch eine Doku etc. Also so richtig eben die Geschichte außenrum, das ist diese Gruppe an Skifahrern, die hier seit Jahren irgendwie tolle Arbeit machen und jetzt sehen wir hier gerade große Erfolge. Wie schaust du jetzt sind es bald, wie gesagt, 10 Jahre, auf dieses Projekt, in Anführungszeichen, wenn wir es mal so nennen wollen?
Ja, sehr, sehr positiv. Ich habe damals direkt, wie gesagt, gespürt, das ist der richtige Weg, da kann sich auch was raus entwickeln, dann bin ich auch den richtigen Weg gegangen und dann ist es mir ein bisschen immer, habe ich ja selber auch mir den Druck gemacht, beziehungsweise das Ziel gesetzt, auch selber mal Podestplätze einzufahren oder mal auf Podest zu landen. Mein Traum war immer eine WM-Medaille oder ein Kitzbühel-Sieg. War, wie gesagt, früher als kleines Kind, auch am Anfang der Sportkarriere, Traum. In der Anführungsstrichen auch ein bisschen Fernziel, aber da war ich aber viel zu weit weg. Und dann tatsächlich hat das Podest, das normale Weltcup-Podest, dann doch lange auf sich warten lassen. Von dem her hat man zwischendrin auch immer wieder überlegt, jetzt war zwar dieser Schub, diese Verbesserung, aber kannst du nur noch mehr leisten. Ich habe das zwar immer gespürt, ich kann es und ich glaube, ich kann mich immer noch verbessern. Glück, solange ich diese Frage mit Ja beantworten kann, dass, ob ich mich verbessern kann oder nicht, werde ich auch weiterfahren. Im Moment sehe ich das immer noch so. Jetzt mit dem Ende der letzten Saison habe ich natürlich nochmal deutlich mehr Motivation bekommen. Zwischendrin ist es mal, ja, es geht ja immer so stufenartig oder meistens zumindest bergauf. Zum Glück meistens dann am Ende, sonst würde ich glaube nicht mehr weitermachen. Von dem her schaue ich gern zurück. Ist natürlich, wie gesagt, jetzt ein bisschen später gewesen, aber ich hoffe, dass meine Karriere mehr oder weniger jetzt erst so richtig losgeht. Ich sehe mich noch ein paar Jahre Skifahren. Ich habe noch Bock drauf auf jeden Fall, wenn mein Körper und mein Kopf am Ende auch mitmacht, dann werde ich das noch ein paar Jahre tun. Wenn in 2 Jahren irgendwas passieren sollte, warum ich keine Lust mehr habe, dann kann es auch sein, dass ich mich schnell das sein lasse. Aber momentan, ja, war das bis jetzt im Nachhinein natürlich von der Zeitperiode das längste, aber ich hoffe trotzdem nur ein Anfang. Und jetzt hoffe ich auch noch ein paar sehr, sehr erfolgreiche, emotionale und ja, schöne Jahre, die ich vor mir habe als Sport.
Du sprichst viel von Fernzielen. Wie funktioniert das dann? Also für dich selber, für deinen Kopf? Sind die dann gar nicht irgendwo zeitlich verortet oder ist der Rahmen sehr flexibel oder? Also zum Beispiel dieses Ziel, und um das auch nochmal aufzugreifen, eins von beiden hast du erreicht, also die WM-Medaille hast du schon. Aber wie vage kann man so ein Ziel stecken und sich trotzdem quasi dran hinziehen, frage ich mich.
Ja, das war schwer. Es sind den Nachhinein, glaube ich, viele haben auch Fernziele und erreichen sie nicht, was auch im Endeffekt nicht schlimm ist. Ich glaube, dass einfach als Motivation da sein muss, um auch einfach den Sport zu machen, um einfach ja in diesem Maße das Ganze zu betreiben. Und ich würde jetzt nie jemanden gesagt, du bist gescheiter, du hast dein Ziel nicht erreicht, wenn du sowas wie ein Fernziel nicht erreichst. Also als kleiner Sportler, früher hieß immer, im Weltcup, da möchte ich auch mal mitfahren und da Kitzbühel und da jeder hat gelacht, meine Familie und alle natürlich nicht, aber irgendwie habe ich das Kind schon gesagt, Alberto Tomba damals gesehen und so will ich auch werden. Es war natürlich immer das Spaß, von mir persönlich natürlich auch. Wusste ich nie, dass es dann tatsächlich soweit geht. In Kitzbühel wollte ich mir immer gerne dabei sein, da konnte ich mir eigentlich nicht vorstellen, die Piste runterfahren, da waren wir mal im Skiurlaub. Und so kleine Sachen, ja, da möchte ich auch mal mitfahren, immer so als Spaß. Aber ich glaube, das hat geschadet, dass ich das alles damals schon mal gesehen habe, irgendwo im Kopf abgespeichert war. Und dann war der Drang von irgendwas in mir drin dann doch größer, um mich irgendwie in die Richtung zu bringen. Und so Fernziele, wie gesagt, ich glaube, um überhaupt so, das auf dem Niveau zu betreiben, über diese Jahre zumindest, hatte ich schon immer irgendwie das Ziel, bei der großen WM eine Medaille zu schaffen. Und das war Fernziele, dementsprechend habe ich mir am Anfang meiner Weltcup-Karriere nie für möglich gehalten, ganz ehrlich. Irgendwann kommt es dann doch näher und das kam natürlich dann trotzdem sehr überraschend auch für mich an diesem Tag. Und jetzt heißt es natürlich, nächste Ziele zu verfolgen. Wie gesagt, ich würde sagen, Fernziele sind gut. Es sind dann auch immer eine Träume, aber es sind auch jetzt nicht direkt die Ziele, die man erreichen muss. Oder beziehungsweise muss man nicht enttäuscht sein, wenn man diese dann am Ende seiner Karriere nicht erreicht.
Aber ich finde das interessant, dass du sagst, dass sich deine, ich würde sagen, weiteren Karrierepläne durch deine Erfolge letzten Winter schon auch nochmal verändert haben. Gerade wenn man auch überlegt, klar, du bist auch schon ein bisschen weiter in deiner Karriere vorangekommen, hast natürlich auch Familie zu Hause. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch krass, dass es bei dir 15 Jahre gedauert hat und 180 Anläufe, bis du auch im Weltcup zum ersten Mal auf dem Podest standest. Gerade auch nach deiner Silbermedaille in Cortina, mit der auch, glaube ich, damals niemand gerechnet hat. Aber da sind wir natürlich auch wieder bei dem Thema, wie lange dauert es auch gerade im Speed-Bereich, bis man Weltelite wird. Und da bist du ja das beste Beispiel, wie viel Geduld und wie viel Durchhaltevermögen man dort als Sportler am Ende des Tages wahrscheinlich auch braucht. Deswegen finde ich es, wie gesagt, sehr interessant, wenn du sagst, dass sich deine Karrierepläne nach letztem Winter ja definitiv nochmal verlängert haben.
Ja, auf alle Fälle, weil ich habe das natürlich gespürt, aber Skifahren und Gutfahren oder Bestfahren können halt leider doch sehr, sehr viele bei uns auf dem Niveau. Und ja, das einfach zu erreichen, das kann auch immer diese One-Hit-Wonder sein oder diese Bedingungen, die am Tag X einem extrem liegen. Deswegen, ich habe immer gesagt, wenn ich einmal aufs Podest fahre und sonst aber nur 20. oder 30. Plätze einfahre, dann habe ich auch nicht so viel gewonnen. Da habe ich zwar einmal dieses emotionale den Wettbewerb gehabt, deswegen war ich schon sehr, sehr zufrieden, auch bevor ich überhaupt aufs Podest kam, auch vor meinem Weltmeistertitel, weil ich einfach konstant sehr, sehr viele Top-10-Ergebnisse eingefahren habe und ja, somit auch im längeren Zeitraum konstant meine Leistung abgeliefert hat. Und das war schon immer gut. Es gab halt nicht diese extremen Ausreißer nach vorne. Allerdings zum Glück auch nicht so viele Ausreißer dann extrem nach hinten, nur halt dann meistens in der extrem schlechten Saison. Was auch gut ist, im Endeffekt, ja, ist es schon schön, einfach auch mal die Emotionen einer Siegerehrung und so weiter mitzunehmen. Und jetzt versuche ich und habe das gespürt, dass ich es kann, auch nach einer nicht perfekten Saison letztes Jahr, wo ich tatsächlich Startprobleme, würde jetzt nicht direkt sagen, auch Materialprobleme hatte, die allerdings nicht mein Material direkt gehalten, sondern mir persönlich. Habe ich mich da ein bisschen verkalkuliert. Ich war, glaube auch, das kann ich auch ehrlich zu mir sein, früher jetzt sicher nicht der mental Stärkste. Ich habe da viel dazugelernt in vielen Bereichen und von dem her bin ich sicher einer, der da auch leider etwas länger gebraucht hat, im Nachhinein vielleicht gut, lieber steht wie nie. Und ich glaube, in vielen Bereichen bin ich besser geworden, schlauer geworden. Ist nicht immer, ja, jetzt Garantie, dass es dann auch die nächsten Jahre so funktioniert. Aber ich sehe die Chance, dass es passieren kann, dass es auch öfters so passieren kann, so alles zusammenkommen wie letztes Jahr, das ein oder andere Mal. Und von dem her möchte ich es gern doch auch gerade mir selber nicht beweisen, aber zumindest probieren. Wäre natürlich schön, wenn es hier aufgeht.
Inwiefern bist du schlauer geworden als Skifahrer? Oder hast du da ein Beispiel?
Ja, mit Materialthema. Dass ich da letztes Jahr gespürt habe, dass irgendwas nicht stimmt und trotzdem irgendwie dem Ganzen noch toll geblieben bin und meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen zu spät was verändert habe, wo es dann in die richtige Richtung geht. Von dem her muss ich, da habe ich mittlerweile gutes Gefühl. Ich bin dann doch immer zu streng, glaube ich, mit mir selber, dass ich sage, ja, ich muss bei mir noch was suchen, was auch immer der erste Punkt sein soll, glaube ich. Und auch nicht, wenn es so einmal schlecht war, dann kann es aber ein schlechter Tag, schlechtes Gefühl gewesen sein. Und da habe ich doch dann zu lange, glaube ich, bei mir persönlich einen technischen Fehler gesucht. Ich habe es dann aber mit Material vielleicht einfach nur nochmal so angestoßen und dann bin ich einfach deutlich besser ins Fahren gekommen. Und dass ich solche Fehler einfach werden wieder passieren, aber ich hoffe, dass ich dann schneller darauf reagieren kann in Zukunft, vielleicht auch ein bisschen cooler damit umgehen kann und ja, dann hoffentlich schneller wieder in die Erfolgsspur kommen kann.
Finden Sie es bei dir anders? Bei dir ist es wahrscheinlich immer erstmal das Material schuld, oder?
Na klar, also ich bin nie schuld. Nee, aber ja, ich glaube, so verrennen sich in irgendwelchen Sachen, da lernt man, glaube ich, das lernt man erst, wenn man es einmal falsch gemacht hat, vermutlich. Wenn man sich da irgendwie sowas in den Kopf setzt, so schwierig, sowas dann wieder loszulassen. Das ist beim Skispringen auch recht schwer.
Andi, welche Schwerpunkte hast du dir für die Sommervorbereitung gerade auch nach letzter Saison gesetzt?
Skifahrerisch. Ja, das ganze Materialthema noch mal ein bisschen kurz zu halten, aber tatsächlich nochmal drauf einzugehen, jetzt gerade in Chile, wo es einfach dann normalerweise sehr, sehr winterliche Bedingungen hat. Deswegen gehen wir dorthin, dass man da dann mit dem Materialsektor immer ein bisschen was probieren kann. Das allerdings auch sehr schnell dann sein lassen möchte. Also das ist mein Ziel und mich dann wirklich auf Skifahren konzentrieren kann, technisch vielleicht nochmal stabiler werden, die ein oder anderen Speedqualitäten, Gleitfähigkeiten, dann so kleine Details und am Ende mich gar nicht so verrückt machen. Aber jetzt auch nicht einfach nur so planlos durch die Vorbereitung, das mache ich überhaupt nicht. Also ich habe schon so Kleinziele für jeden Lehrgang speziell. Die möchte ich natürlich verfolgen und möglichst erreichen. Deswegen denke ich auch immer dann noch gar nicht auf den Winter, weil ich kann immer mal einen Monat ausfallen, ich kann ein paar Tage ausfallen, ich kann krank werden und so weiter und so fort. Von dem her müssen dann auch zum Auftakt andere Ziele gesetzt werden, finde ich, zumindest für mich, für meinen Kopf brauche ich das dann. Deswegen schaue ich jetzt, Thema Konditionsblock ist jetzt mit nächster oder übernächste Woche eigentlich erledigt. Wir haben dann zwar immer wieder natürlich Kondibasen und so kleine Teile werden immer noch dazu gemacht, aber jetzt mal so einen 8-Wochen-Block, den haben wir dann bald hinter uns. Und da bin ich jetzt zum Glück verletzungsfrei und gesundheitlich super durchgekommen und habe mich da hoffentlich auch nochmal verbessern können. Und jetzt geht's zum ersten Mal auf Schnee. Wie gesagt, erstmal steht nochmal, wenn die Bedingungen mitspielen, das Materialthema auf Plan wirklich schnell abschließen und mich dann auf Skifahren konzentrieren, technisch vielleicht, wie gesagt, nochmal verbessern. Aber ich glaube auch einfach mit einer Konstanz, wenn ich nicht viel verändere, wenn ich da eine Konstanz wieder in das reinbekomme, wird es meistens von alleine schon besser.
Jetzt bist du schon über 15 Jahre da im Weltcup-Zirkus mit dabei. Freust du dich noch auf diese Reisen im Sommer oder ist das mehr, boah, schon wieder 15 Stunden in einem Flugzeug sitzen?
Ja, so ganz so viele das nicht ganz, weil ich hatte zwar meinen ersten Weltcup-Start, dann wurde das ab dem Ende des Jahres, aber es war keiner direkt, wo ich im Weltcup unterwegs war, beziehungsweise den ich jetzt von Leistungen bekommen habe, sondern nur von meinem Junioren-Weltmeistertitel, klar, von der Leistung, aber ich hatte eigentlich noch nicht das Weltcup-Niveau. Deswegen ist es zum Glück nicht ganz so viele, sind es nicht ganz so viele Jahre, aber ich hoffe, ich mache die 15 mindestens dann voll irgendwann. Ich freue mich tatsächlich immer, es gibt immer neue Aufgaben, es gibt auch immer Tage, wo man tatsächlich, muss einfach sagen, weniger Motivation hat, aber beim Skifahren ist es eher weniger der Fall. Und diese Tage werden tatsächlich weniger wie jetzt am Anfang. Die Motivation ist tatsächlich gefühlt größer, bin fokussierter, ich weiß eher wofür und ich weiß auch, wenn ich was mache, dass das früher oder später zum Erfolg führen wird, zumindest zum Erfolg in der Verbesserung, ob es zum Erfolg auch auf der Platzierung führen wird, das steht immer auf einem ganz anderen Papier, aber und somit ist es, glaube ich, ein bisschen leichter, besser zu trainieren und zu rein zu fühlen, was wann nötig ist. Man macht immer wieder Fehler, man geht nicht immer nur bergauf, man spürt dann zum Glück mittlerweile auch ein bisschen schneller und kann dann dementsprechend darauf eingehen. Aber ja, die Lust ist tatsächlich immer noch da und eigentlich größer wie damals in meinen ersten Jahren. Und von dem her freue ich mich tatsächlich jetzt erstmal dann auch auf Skifahren im August, aber dann tatsächlich auch schon auf den Saisonstart.
Ich will noch einmal ganz kurz auf die Fernziele kommen, weil alle, die du jetzt bisher angesprochen oder aufgeführt hast beispielsweise, sind ja gut bis auf den Kitzbühel-Sieg, aber sonst erstmal gemacht. Du hast dich da etabliert, du hast eine Medaille gewonnen, du bist auf dem Podium gestanden. Du sagst aber auch, deine Karriere geht jetzt erst quasi richtig los. Was sind dann jetzt Fernziele?
Also so, letztes Jahr war es natürlich Weltcup-Stand, glaube ich, Vierter im Super-G. Ist schon, würde ich sagen, von der Platzierung allein ausbaufähig. Allerdings hat mich da wieder meine Konstanz geholfen im Super-G. In der Abfahrt war ich natürlich weit weg. Ich glaube, ich darf es einfach mal aussprechen. Natürlich, wäre es am Ende der Saison mal in der Top 3 in der Disziplin zu stehen, wäre jetzt so ein Ziel, wo alles, glaube ich, zusammenkommen muss bei mir. Da bin ich so viel, man kann es allerdings, wenn die Saison richtig losgeht, natürlich auch so einen richtigen Flow kommen. Und ja, einen Weltcup zu gewinnen, das wäre schon sehr, sehr schön. Und das wäre tatsächlich irgendwann mal am Siegerpodest ganz oben zu stehen. Das würde ich gerne mal fühlen.
Dann drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen, dass du auch gesund und verletzungsfrei durch die Vorbereitung kommst, auch noch einen guten Lehrgang in Chile hast und vor allem, dass vielleicht nächsten Winter ja doch der erste Weltcup-Sieg mal kommt.
Wer weiß, ja. Vielen Dank auf alle Fälle.
Danke für deine Zeit und bis dahin erstmal gute Reisen.
Danke euch, ja. War schön mit euch.
Danke.
falls ihr uns ansonsten irgendwas sagen wollt oder irgendwelche Fragen habt oder auch irgendwelche Gästewünsche, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an team@sheapps.de oder auch gerne auf Instagram an she.happens. Jetzt haben wir gerade schon gehört, für Andi Sander geht die Reise weiter nach Chile Anfang August. Finzi, wie schaut's bei dir gerade aus?
Ja, ich war jetzt eine Woche in Polen. Es war echt richtig cool. Zakopane steht bei uns ja leider nicht im Kalender. Aber ja, haben wir uns jetzt mal im Sommer angeschaut. Richtig cooler Ort, viel gesprungen und waren jetzt generell ein paar Lehrgänge unterwegs. Und jetzt stehen ein paar Wochen zu Hause an. Da freue ich mich natürlich drüber. Jetzt im Sommer kann ich das genießen, die Trainingsmöglichkeiten hier. Und dann steht noch eine Woche Urlaub an. Und dann geht es schon wieder weiter mit einem Lehrgang in Oberhof. Aber jetzt, wie gesagt, sind es erstmal so 4 Wochen ohne Lehrgang. Und da freue ich mich jetzt eigentlich richtig drauf.
Auf was freust du dich so?
Ja.
Die Oberstdorfer Schanze.
Ja, genau. Ich darf mal wieder auf meiner Lieblingsschanze in Oberstdorf auf der Großen trainieren. Habe ich dieses Jahr schon ein paar Mal, aber hab das Rezept immer noch nicht gefunden. Mal schauen, ob sich das noch ergibt diesen Sommer. Und ja, generell, das Training zu Hause ist immer gut. Perfekte Bedingungen, auch wenn es jetzt sehr heiß ist, aber ja, einfach sehr angenehm.
Ich habe es dir geschrieben, du musst einfach noch mehr Gymnastik machen. Noch mehr.
Es fehlt vielleicht die Ansprache vom Hermann, dass ich jetzt 1,5 Stunden Gymnastik machen soll.
Macht das der Effe noch nicht?
Noch nicht.
Noch nicht.
Es wird glaube ich nicht passieren, dass ich anfange, jetzt so viel Gymnastik zu machen.
Vielleicht muss man aufpassen, dass du jetzt nicht zu fahrig wirst. Wie wenn, weiß ich nicht, damals in der Schule irgendwie neuer Referendar in Englisch oder sonst was. Und man merkt so irgendwie aus der letzten Reihe, merkt man irgendwie so, der oder die ist jetzt gerade nicht so souverän. Und dann guck mal, was man hier so rausreizen kann. Nicht, dass sowas jetzt bei euch in der Mannschaft passiert.
Das wird nicht passieren, da sind wir, glaube ich, doch alle ehrgeizig genug. Und ja, gibt genug Challenges dieses Jahr, die man meistern muss, da muss man schon am Ball bleiben.
Ja, also genug Challenges, Coco. Ich glaube auch, während wir hier so dann doch etwas gemütlicher den Sommer angehen, es staunen sich ja hier schon andere Themen an. Und natürlich, das war dem Finzi auch ein großes Anliegen, wenn wir jetzt, nachdem wir jetzt heute ein längeres Gespräch mit Andreas Sander hatten, auch in der nächsten Folge uns mal wieder den aktuellen Themen des Skisports widmen. Oder?
Ja, definitiv. Also uns ist es ja gerade vor der Aufnahme schon wieder aufgefallen, es gibt so viele Themen, die jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten passiert sind, die jetzt bei uns irgendwie nicht, sagen wir mal, hinten runtergefallen sind, sondern halt einfach, wir haben einfach keine Zeit gefunden, das mit in den Podcast einzubauen. Aber ich denke, da werden wir in den nächsten Wochen definitiv noch ein paar Folgen rausbringen. Und wie gesagt, falls ihr auch Themen habt, von denen ihr wollt, dass wir da auf jeden Fall drüber sprechen, dann schreibt uns die auf jeden Fall gern.
Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich glaube, findest du auch, dass wir in einem Satz in einem Blog über die Themen Biathlon und Kreditkartenbetrug sprechen werden können, unter anderem. Da freue ich mich schon sehr drauf.
Ja, als ich die Schlagzeile gelesen habe, da war ich auch sehr verwundert. Also
verdient auch so schon genug Geld im Biathlon, oder? Aus deiner Perspektive.
Ja, genau. ich glaube, da sind wirklich ganz interessante News dabei. Also auf jeden Fall die nächsten Folgen wieder reinhören. Ich glaube, da kann man euch alle wieder auf dem Laufenden halten.
Ja, News sind es dann wahrscheinlich nicht mehr, aber wir unterhalten uns natürlich trotzdem gerne drüber.
Pack es bitte mit in die Shownotes für alle, die es noch nicht mitbekommen haben.
Ja, sehr gut. Betreibt keinen Kreditkartenbetrug. Das können wir vielleicht abschließend noch sagen. Ansonsten zurück zum Anfang. Ihr dürft wieder, der Sand darf wieder in die Ohren. Nein, haut euch ins Wasser, macht euch noch einen Drink auf, was auch immer ihr tut. Genießt den Sommer soweit möglich. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Happens.